Hallo, Sarah Kischenmann mein Name, ich bin Fachärztin an der Kinderchirurgie in der Klinik Donaustadt. Also ich habe mich vor allem auf die Frakturen und Verletzungen der oberen Extremität konzentriert, die häufigsten. Sonst würde das ja noch einen Tag ausfüllen, glaube ich. Hier nochmal Basics zum Knochenwachstum. Wir unterteilen den wachsenden Knochen in die Epiphyse, Metaphyse, Diaphyse, nicht nur den wachsenden Knochen. Im wachsenden Knochen ist es aber besonders relevant, da der Teil der Füße, also das ist eigentlich nur dieser Spalt, wie man hier sieht bei dem kleinen Schema, eigentlich nur aus Bindegewebe bzw. Knorpel besteht und insofern sehr verletzlich ist und besonders anfällig für Scher- und Zugkräfte. Rechts im Bild natürlich das gleiche Schema, was vorher schon gekommen ist, mit dem Potenzial des Wachstums der jeweiligen Epiphyse, was natürlich auch relevant ist für die entsprechenden Korrekturpotenziale. Hier nochmal schematisch dargestellt das Auftreten der Ossifikationskerne links im Bild und ungefähr das Alter beim Verschluss dieser Epiphysenfugen, das für uns auch eine hohe Relevanz hat. Da muss man dazu sagen, dass das beim selben Kind nie symmetrisch abläuft. Das heißt, Knochenkerne treten ungefähr in dieser Altersgruppe auf, müssen aber nicht zwingend symmetrisch an den oberen oder auch unteren Extremitäten auftreten, weshalb Vergleichsröntgen nur in absoluten Ausnahmefällen sinnvoll sind. Wir starten mit der Clavicula, das sind die quasi gesunden Bilder von 2-, 4- und 9-jährigen Kindern. So schaut es normalerweise aus. Man sieht, dass das für uns auch eine Herausforderung ist, weil das in jedem Alter ein bisschen anders ausschaut. Die Clavicula-Fraktur bei den Kindern ist zu 90% im mittleren Drittel, erfordert in der Regel eine konservative Therapie, keine Röntgenkontrolle und OP-Indikation ist eigentlich nur die offene Fraktur. Oft reicht die Anamnese und die Klinik, um die Fraktur zu diagnostizieren. Man könnte sie sogar eigentlich ohne Röntgen antherapieren. Man muss nur die Eltern darüber aufklären, dass sich mit der Zeit ein Kallus bildet. Oft kommen sie dann wieder und sind völlig entsetzt, weil ein Knoten ist im Bereich der Clavicula, der vorher nicht da war. Am besten gleich bei der Erstversorgung dazu sagen, dass das ganz normal ist, dass das ein gutes Zeichen ist, dass der Knochen heilt. Da sind sie oft sehr beruhigt. Und zu den konservativen Therapiemethoden, man kann entweder einen Tornisterverband anlegen, einen Gliechrissverband oder bei den ganz kleinen Säuglingen, wie hier mittig im Bild, einen Verband, der den Arm immobilisiert. Die Immobilisation ist eigentlich nur für die Dauer der Schmerzen notwendig. Durch den Tornister wird die Fraktur selber nicht reponiert, es ist rein eine Schmerzbehandlung. Bei älteren Kindern, also das, was bei uns immer wieder zu hören sein wird, Teenager, alle, die quasi schon eher als Erwachsene zu behandeln sind, gelten natürlich ein bisschen andere Regeln. Die kriegen meistens einen Gliechrissverband, um die obere Extremität ruhig zu stellen. Und falls es zu einer doch höhergradigen Verschiebung kommt, stellen wir sie oft auf der Unfallchirurgie vor, falls doch eine Operation notwendig wäre. Zum Humerus hier wieder Beispielbilder von gesunden Knochen in verschiedenen Alterskategorien. Und die proximale Humerusfraktur ist auch eine relativ häufige Fraktur, die wir immer wieder sehen. Und so wie wir vorhin schon gehört haben, hat der proximale Humerus eine ausgesprochen hohe Wachstumspotenz, weswegen auch sehr viel Abweichung toleriert werden kann, weil sich das in der Regel völlig normal ausheilt. Bei den unter 5-Jährigen kann man sogar bis zu 60 Grad im Varus tolerieren und es reicht eine Ruhigstellung im Disso- oder Gliechrissverband, je nach Alter natürlich 2 bis 4 Wochen, das gilt dann wirklich schon für die eher 16-17-Jährigen, die schon sehr ausgewachsen sind. Ellbogen, hier wieder die Beispielbilder von gesunden Ellbögen. Der Ellbogen ist eine besondere Herausforderung, deswegen habe ich hier noch extra die Diagnostik mit eingebracht, weil man gerade beim Ellbogen sehr vieles sehen kann, wenn man es weiß. Zum Beispiel das Fettpad-Sein ist positiv, wenn an der Hinterkante dieses Fettbandsein sichtbar ist. Es gibt nämlich ventral einen Fettpolster, der das manchmal vortäuschen kann. Wichtig ist das dorsale Segel, nenne ich es jetzt. Das schaut ein bisschen aus wie ein Segelschiff. Und man kann das nicht nur im Röntgen feststellen, sondern auch im Ultraschall. Das machen wir auch in der Ambulanz, wenn wir uns nicht sicher sind, wo das Kind Schmerzen hat, um es ein bisschen einzugrenzen, um möglichst die Strahlenbelastung niedrig zu halten, dass wir vorab einen schmerzfreien Ultraschall in der Ambulanz machen, wo wir schon zumindest intraartikuläre Läsionen vermuten können. Wenn dort ein Erguss ist, dann handelt es sich fast immer um eine intraartikuläre Fraktur im Ellbogenbereich. Weiters muss natürlich das Radiusköpfchen zentriert auf das Capitulus des Humerus sein, in jeder Ebene. Das ist besonders wichtig, weil egal wie der Ellbogen im Röntgen gerade steht, muss das zentriert projiziert sein. Rechts im Bild sieht man einmal hier, wo es normal ist, und hier sieht man eindeutig, dass das Radiuskopf induziert ist. Weiters die Rogers-Hilfslinie, da nimmt man die ventrale Kante des seitlich projizierten Humerus und diese verlängerte Linie muss quasi im mittleren Drittel des Capitulum-Kopfes zur Projektion kommen. Hier im Bild sieht man rechts oben ein Beispiel, wo das zu weit ventral ist. Hier rechts im Bild ebenfalls und links, dass es zu weit nach ventral verkippt ist. Weiters natürlich ein Rotationssporn. Hierbei geht es darum, dass der Schaft in der seitlichen Aufnahme gleich breit sein muss. Wenn das nicht der Fall ist, ein Fragment breiter ist als das andere, auch so wie es hier im Bild zu sehen ist, dann muss man einen Rotationssporn vermuten. Das heißt, es ist eine Fraktur da, die auch noch verrotiert ist. Weiteres der Baumannwinkel. Ich glaube, von uns misst das niemand tatsächlich nach. Das, was ich aber sehr hilfreich finde, ist, dass man die Fuge des Capitulums bildet hier eine Linie, die ein bisschen aussieht wie so ein schief grinsendes Smiley. Ich finde, das ist so ein bisschen etwas, was man sich gut merken kann, ohne dass man es zwingend nachmessen muss. Und das ist etwas, was ich aus einem anderen Vortrag tatsächlich mitgenommen habe und gerne weiter verbreite. Ganz häufig sehen wir die sogenannte Pronatio Dolorosa. Das ist meistens bei Kindern unter 5 Jahren. Typisch ist ein plötzlicher Zug am gestreckten Arm und eine anschließende, unter Anführungszeichen, Lähmung der gesamten oberen Extremität. Am häufigsten ist es so, dass die Eltern berichten, dass sie eine Schulterluxation vermuten oder dass das Kind ganz schlimme Schmerzen im Bereich des distalen Unterarms hat. Manchmal passiert es auch, dass die Eltern gar nicht bewusst das Kind am Arm gezogen haben, das Kind ist eventuell gestürzt, die Eltern greifen reflektorisch zum Kind, ziehen am Arm und wissen gar nicht, dass sie eigentlich die Verursacher sind von dieser Läsion. Häufig ist es auch so, dass die Kinder das schwierig machen in der Diagnostik natürlich, weil sie einem nicht sagen können, wo es wehtut. Klassisch ist, dass eben der Arm poniert am Körper herunterhängt. Ganz selten ist es so, dass die Kinder noch ein bisschen bewegen können, was auch ein bisschen in die Irre führen kann. Nichtsdestotrotz ist es häufig durch die Anamnese zumindest vermutbar, dass es sich um eine Pronatio Dolorosa handelt. Die Reposition machen wir auch in der Ambulanz mit möglichst großer Ablenkung, dass die Kinder das nicht schon im Vorhinein erwarten, dass man jetzt die Reposition durchführen wird. Was sehr gut funktioniert, ist eine Hyperpronation. Meistens gelingt es hierbei schon, die Pronatio Dolorosa wieder einzurenken. Falls das nicht gelingt, kann man in derselben Bewegung maximal supinieren und flektieren mit ein bisschen Druck auf das Radiusköpfchen. Dann gelingt es praktisch immer, diese Subluxation wieder in die richtige Position zu bringen. Sollte die Reposition frustran sein, muss natürlich ein Röntgen durchgeführt werden, um Frakturen auszuschließen. Was wir auch sehr gerne machen, ist, wenn wir uns nicht sicher sind, ob es eine Pronatio ist oder nicht, dass wir in der Ambulanz eine Sonographie des Ellbogens machen. Sollte dort kein Ellbogenerguss zu sehen sein, kann man durchaus versuchen, eine Reposition durchzuführen, da zumindest eine intraartikuläre Fraktur ausgeschlossen ist. Es gibt selten Kinder, bei denen das ständig wieder luxiert, nämlich auch im Wartebereich. Wir schicken die Kinder dann raus. Und mit den Eltern natürlich, und bitten sie zu beobachten, ob sie den Arm wieder normal verwenden, holen sie nach ca. 20 Minuten wieder rein. Die meisten sagen, das Kind bewegt den Arm wieder ganz normal, dann dürfen sie nach Hause gehen. Man klärt sie darüber auf, dass Zug an den Armen zu vermeiden ist. In seltenen Fällen ist es aber so, dass die Kinder durch Bewegung des Arms wieder eine Subluxation verursachen. In diesen Fällen kann man für 3 Tage einen Oberarmgips in Supinationsstellung anlegen, damit das sich wieder beruhigt, und in der Regel ist es nach diesen 3 Tagen Rückstellung erledigt und man muss keine weiteren Manöver machen. So, suprakondyläre Humerusfrakturen Typ 1 und 2. Man sieht rechts im Bild diesen kleinen Richter, weil es sich um eine der sogenannten Kadi-Läsionen handelt. Wenn man das übersieht, falsch behandelt, dann kann das natürlich vor Gericht zu massiven Folgen führen für die Ärzte. Typ 1 links im Bild, hierbei handelt es sich um eine Fraktur ohne Dislokation, ist an sich eine stabile Fraktur, die man nicht zwingend im Rücken kontrollieren muss. Die Typ 2 ist die eigentliche Kadi-Fraktur, weil die oft harmlos aussieht, es aber nicht immer ist. Im Bereich der suprakondylären Humerusfraktur gibt es eher strengere Grenzen, Korrekturgrenzen, weil sehr wenig Remodeling passiert in diesem Bereich. Sollte das die Fraktur innerhalb dieser Grenzen sein, kann man sie bei unter 5-Jährigen ohne weiteres in Blount behandeln, spitzwinkelig, wenn es eine Antikuvation gibt. Bei Rekuvation schaut es natürlich anders aus. In der Regel für 3 Wochen bei den unter 5- bis 6-Jährigen. Die älteren Kinder brauchen einen, oder wenn die Kinder sehr adipös sind, einen Oberarmgips und entsprechend eine längere Rückstellung, um 1 Woche länger. Die Typ 3 und 4 subkondylären Humerusfrakturen, da ist sehr eindeutig und allen klar, dass es sich um eine Fraktur handelt, die aber im OP versorgt werden muss. Das ist zum Beispiel eine solche Versorgung mit Kirschnerdrähten. Die sollten idealerweise proximal der Fraktur kreuzen. Die Kinder bekommen einen Gips und wie man ganz rechts im Bild sieht, gibt es auch die Option, diese Drähte perkutan herausstehen zu lassen. Dann kann man sie einfach in der Ambulanz entfernen. Das ist sehr unterschiedlich von Haus zu Haus, muss aber auch unter gewissen und strengen Indikationen stattfinden, wenn man es denn so macht. Der Condylus radialis, ebenfalls eine unserer Kardiläsionen, die wichtig sind, weil sie auch häufig übersehen wird, oft nicht leicht zu diagnostizieren ist. Da kann man nur die inkomplette hängende Fraktur unter Anführungszeichen, hängend bezieht sich hier, weil die Fraktur nicht durch den gesamten Knorpel durchgeht. Das sieht man natürlich im Röntgen nicht, deswegen ist es ganz wichtig, dass man ein gipsfreies Röntgen nach 4 bis 5 Tagen macht, um festzustellen, ob es sich um eine inkomplette, also konservativ zu behandelnde Fraktur handelt oder nicht. Hier sieht man eben, wie eine Condylusfraktur ausschaut, die entweder sekundär verkippt ist oder primär so aussieht. Hier im Schema schön dargestellt, dass es auch wirklich durch den Knorpel durchgeht. Und rechts im Bild der Verlauf primär bei Erstvorstellung und dann bei der ersten Kontrolle nach 4 bis 5 Tagen, dass sich dieses Fragment verschoben hat. Ich finde, dass man auch hier schön sieht, dass dieses schiefe grinsende Smiley nicht so schön grinst. So, die operative Versorgung schaut je nach Alter so aus, mit Schrauben und oder Kirschnerdrähten, je nachdem wie alt das Kind ist. Radius und Ulna, hier wieder Beispielbilder von gesunden, normalen Knochen. Und nochmal die Monteggio-Fraktur, auch hier wieder eine unserer Kardiläsionen. Es gibt 3 Kardiläsionen, die die obere Extremität betreffen, 2, die die untere Extremität betreffen. Deswegen ist bei uns Ellbogen immer ein großes Augenmerk, dass man da nichts übersieht. Die Monteggio-Fraktur ist per Definition eine Kombination aus einer Ulna-Fraktur und einer Radiusköpfchen-Luxation. Das heißt, im Umkehrschluss, bei jedem luxierten Radiusköpfchen muss immer ein Röntgen des gesamten Unterarms durchgeführt werden, um das nicht zu übersehen. Und umgekehrt, bei jeder isolierten Ulnafraktur, egal auf welcher Höhe, muss immer ein Ellenbogenröntgen erfolgen. Hier auf diesem Röntgenbild sieht man eigentlich nur eine Bowing Fracture von der Ulna und trotzdem ist es also eine Monteggio-Fraktur zu werten, weil das Radiusköpfchen luxiert ist. Es gibt eine Klassifikation mit 4 verschiedenen Typen. Bei allen diesen Typen ist es trotzdem Ulnafraktur plus Radiusköpfchenluxation. Die Höhe ist ein bisschen ein Unterschied, aber es macht von der Diagnostik her und von dem, wie es bezeichnet wird, keinen Unterschied. Hier nochmal Beispielbilder mit operativer Versorgung. Es wird immer zuerst der Ulna quasi gerade gerichtet, meistens mit einem Esin versorgt, einer intramedullären Nagelung, elastisch-stabilen intramedullären Nagelung. Und durch die Reposition der Ulna reponiert sich in fast allen Fällen das Radiusköpfchen von selber. Die diaphysäre Unterarmschaftfraktur ist eine auch sehr häufige Fraktur, die uns jetzt auch vor allem jetzt, wenn es wärmer wird, oft beschäftigt. Hier gibt es auch wieder strenge Kriterien, wann man es operieren muss und wann man es konservativ behandeln kann. Hier wiederum gibt es ein bisschen mehr Spielraum bei den unter 5-Jährigen und deutlich weniger Spielraum bei den über 5-Jährigen. 3 bis 4 Wochen brauchen die Kinder einen Gips. Bei der Grünholzfraktur sind es bis zu 6 Wochen. Ruhigstellung. Grünholzfraktur ist ein bisschen ein Sonderfall, da komme ich gleich dazu. Und hier sieht man nochmal das Beispiel für die elastisch-stabile intramedulläre Nagelung. Es müssen immer beide Knochen einen Nagel erhalten, um kein Missverhältnis herzustellen, dass nicht der Nagel, der da unter Spannung steht, den anderen Knochen verschiebt. Hier nochmal die Grünholzfraktur. Das ist eine, insofern hat einen besonderen Stellenwert, weil hier nicht beide Corticalises durchgebrochen ist, weshalb die Knochenheilung auf der konvexen Seite unzureichend ist, dort der Knochen nicht gut konsolidieren kann und die eine besonders hohe Refrakturrate haben. Man kann natürlich nach der einwöchigen Röntgenkontrolle eine Keilung durchführen vom Gips, um diesen Knochen auf Kompression zu bringen, um eine möglichst stabile Heilung zu erzeugen. Hier gilt auch das Gleiche wie für die vollständige Fraktur. ab einer Abweichung von 10 Grad bei den über 5-Jährigen muss man es ohnehin operieren oder reponieren zumindest. Und hier eben das Kaver mit der Refraktur. So, dann, ich greife schon ein bisschen vor zum nächsten Vortrag, nämlich der Unterschied zwischen Diaphyseal und Distal. Wir nennen das das metaphysäre Quadrat. Hierbei nimmt man die Breite der Epiphyse und nimmt diese Länge, macht sie zu einem Quadrat. Alles, was innerhalb dieses Quadrates ist, ist als distale Fraktur zu werten. Links im Bild die diaphysäre Fraktur. Entschuldigung, da habe ich mich. Das ist mein Tippfehler. Das sollte eigentlich eine distale Fraktur sein. Und links im Bild eine diaphysäre Fraktur. Da hat sich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. So, nichtsdestotrotz, unter 10-Jährige eben wegen dem hohen Wachstumspotenzial haben ein sehr großes Korrekturpotenzial, wo bis zu 30 Grad Dislokation toleriert werden können und sich das wunderbar ausgleicht. Es gibt ganz aktuelle Studien, und da greife ich wieder ein bisschen vor, wo das sogar noch weiter ausgedehnt werden kann, was die Korrekturgrenzen angeht. In der Regel, Entschuldigung, reichen 3 bis maximal 4 Wochen Gipsruhigstellung. Bei den älteren Kindern über 10 Jahre könnte man theoretisch auch nach 2 Wochen Oberarmgips einen Unterarmgips für weitere 2 Wochen anlegen. Die Hand, da habe ich mich auch nur auf die ganz häufigen Sachen konzentriert. Hier wieder ein Beispiel von gesunden Händen und nochmal schematisch die Epiphysenkerne. Die subkapitale Metakarpalfraktur, häufig bei Jugendlichen, 14 plus zu sehen, die seltsam stürzen oder auch zugeben, dass sie etwas mit der Faust getroffen haben. Bis zu 30 Grad Verkippung sagittal kann man tolerieren, alles andere müsste man mit einer Oberstleitungsanästhesie betäuben und reponieren. Hier sieht man auch schematisch in diesem Bild das Repositionsmanöver. Anschließend, so wie hier abgebildet, ein Unterarmgips mit Fingereinschluss 4-5 für je nach Alter 2 bis 3 Wochen. So, hier nochmal ein Bild, wie das mit einer operativen Versorgung aussieht. Und weil das unsere häufigste Fingerfraktur ist, die proximale Phalanx vor allem beim Kleinfinger häufig betroffen ist, hier auch nochmal im Bereich der Basis kann man bis zu 10 Grad in der Frontalebene tolerieren und sagittal bis zu 30 Grad. Hier wiederum, wenn das über diese Grenzen hinausgeht und oder ein Rotationsfehler vorliegt. Hier sieht man das nochmal, wie man das testet. Alle Finger müssen Richtung Skaphoid projizieren. Wenn eine Faust gebildet wird, ist das nicht der Fall, herrscht ein rotationsvoller Fall. Dann müsste man das eben mit Oberstleitungsanästhesie reponieren und anschließend eine Röntgenkontrolle durchführen. Bei diesen Frakturen kann man eben einen Unterarmgips mit Fingereinschluss oder Doppelfingerflinte verwenden, beziehungsweise einen Mallet-Gips, eine dynamische Ruhigstellung, wo man eine dorsale Longette anlegt und die Finger 4-5 in den meisten Fällen oder eben die benachbarten Finger mit einer Doppelfingerfinte ruhig stellt und aber trotzdem bewegen lässt. Das ist auch sehr, sehr häufig der Volar Lip oder fibrokartinäre Läsion des Pipgelenks, meistens durch ein Hyperextensionstrauma, vor allem bei Ballsport, alle Ballsportarten. Auch sehr häufig bei uns in der Ambulanz. Es handelt sich dabei um einen entweder knöchernen Ausriss oder eben um eine Läsion des Kapselbandapparats, meistens Beugeseite. Bei einem knöchernen Ausriss geben wir eine Pipschiene und oder Doppelfingerflinte für 3 Wochen drauf, je nach Alter der Kinder. Je älter, desto eher nehmen wir eine Pipschiene, weil die natürlich besser immobilisiert. Sollte es sich quasi nur um eine bindegewebige Läsion handeln, also eine Kapselläsion, reicht an sich ein Bodytaping oder eben diese Doppelfingerfinte für 5 bis 14 Tage. Da geht es wieder um das Alter. Je jünger die Kinder, desto kürzer. Das ist wieder nur als Schmerztherapie. Sobald die Kinder schmerzfrei sind, brauchen sie das nicht mehr. Wenn es sich um Jugendliche handelt, dann erreichen wir meistens die 10 bis 4 Tage, bis sie schmerzfrei sind. Dann dürfen sie an sich alles normal machen. Sport erst, wenn sie wirklich frei bewegen können, also die volle Faust machen können.
Bitte auch auf die Zeit.
Ich bin fertig. Hier sind noch die Quellen und das war's schon.